Dann begrüße ich Sie zur 9. Veranstaltung. Heute geht es eigentlich um Ausgabeprofile, aber ich habe Ihnen ja letzte Woche versprochen, das Problem zu lösen, warum das mit den Farbprofilen in Lightroom nicht so klappte. Sie erinnern sich vielleicht. Eigentlich lief ja alles gut. Wir haben es kalibriert und das System ausgemessen, also diesen Color-Checker vermessen. Er hat dann auch was gemacht, also der Unterschied zwischen Adobe Standard hier und unserem Kameraprofil S18, ist, der ist sichtbar, auch auf dem Beamer. Das Bild wird gelber, aber eben nicht weiß. Also das Weiß ist nicht weiß und das hat mich sehr verwirrt, weil es hieß in der Anleitung, dass man genau keinen Weißabgleich machen muss. Das meint er aber, man muss keinen Weißabgleich vornehmen, um das Kameraprofil zu berechnen, weil das tatsächlich dieses Plugin selber macht. Aber wenn man danach Bilder darauf anwenden möchte, muss man tatsächlich in diesen Bildern noch einen Weißabgleich durchführen. Also das Profil, das Farbprofil selber sagt nicht, dass es weiß. Was Sie tun können, ist, Sie nehmen sich dieses Schwarz-Weiß-Bild, was wir ja schon, wenn wir jetzt keinen Weißabgleich machen, wir setzen es zurück, hat das ja auch diesen typischen Gelbstich, den das Licht hier mit sich bringt. Dann kann ich aber mit diesem normalen Color Picker eine neutrale Zielfarbe wählen. Sie sehen hier, die hat einen sehr starken Rot-Grünstich, also gelb. Und wenn ich da draufklicke, dann wird dieser Wert egalisiert. So, also damit ist dieser Wert jetzt bei 24,0, 23,9. Also das ist jetzt ein neutrales Weiß. Und das Spannende ist, ich kann jetzt sagen, das ist ja unter den gleichen Lichtbedingungen aufgenommen mit dieser Graukarte. Das kopiere ich jetzt und kopieren heißt bei Lightroom nicht einfach das Bild kopieren, sondern man kann das Bild und jede Menge andere Dinge kopieren. Effekte, Teiltonung, lokale Anpassung, Rauschreduzierung und so weiter. So, und jetzt mache ich einfach nur den Weißabgleich. Den kopiere ich jetzt. Also das, nur da mache ich ein Häkchen, sage kopieren und kann das jetzt als Weißabgleich auf meine anderen Bilder anwenden. So, und damit sind all meine Bilder, ich kann auch mehrere Bilder auswählen und die dann überall drauf anwenden. Und damit wird auf diese Bilder der Weißabgleich angewandt. Ich hätte auch hier mit dem Color Picker irgendwie eines dieser neutralen Pixel wählen können, aber die sind viel weniger. Also das ist viel kleiner. Deswegen ist diese Weißkarte durchaus zu empfehlen. Aber man kann auch einen Weißabgleich, also wenn ich das hier mal zurücksetze und mir das hier auswähle als neutralen Ton, dann funktioniert das auch. So, und damit habe ich jetzt einerseits einen Weißabgleich vorgenommen, andererseits aber auch Kamerakalibrierung hier von Adobe Standard auf Kameraprofil S18 eingestellt. Da werden Sie jetzt am Beamer wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Das ist hier ganz ähnlich. Also hier ist noch mein Kameraprofil. Hier ist es schon richtig. Sehen Sie da einen Unterschied? Nicht wirklich. Ne? Aber wir müssten vielleicht das Licht löschen. Ist auch egal. Also Sie sehen es, es liegt am Beamer. Also da sehen Sie keinen Unterschied. Vielleicht sieht man manchmal einen kleinen Unterschied. Ja, Sie können hier bei den Farben, also bei dem Ocker oder bei dem Blau, sehen Sie einen kleinen Unterschied, selbst auf dem Beamer, dass sich das ein bisschen verschiebt, das Blau wird ein bisschen satter. Jetzt kann man neutral, da sieht man es ja schon deutlich. Zwischen dem Adobe Standard, was ja schon gar nicht schlecht ist, und dem S18 Neonlicht. So, aber letztendlich ziehen sich die Rottöne, werden ein bisschen besser, die Blautöne werden ein bisschen besser. Und wenn Sie dann noch einen kalibrierten oder einen profilierten Bildschirm haben, so wie bei mir, dann sieht man den Unterschied schon relativ gut. So, also das war dazu. Insofern gilt die Aussage sofort. Bei der Verwendung von benutzerdefinierten DNG-Profilen müssen Sie die einzelnen Lichtbedingungen jeweils, müssen Sie für die einzelnen Lichtbedingungen jeweils einen Weißabgleich vornehmen. Der Weißabgleich kann vor der Aufnahme in der Kamera oder nachher im Programm Color Checker Passport oder in Lightroom oder auch immer vorgenommen werden, wenn Sie mit RAW arbeiten. Bei RAW müssen Sie ja die Kamera nicht vorher einstellen, weil die Einstellung sowieso auch in der Kamera, die Weißabgleich-Einstellung ja sowieso erst nach den RAW-Daten vorgenommen würde, also können Sie es auch im Programm machen. Anders im JPEG-Workflow, da müssen Sie erst die Kamera profilieren, also auf ein vernünftiges Weiß, weil das, wenn Sie ein JPEG rausholen, nicht mehr korrigierbar ist. Sie hatten eine Frage?
Ja, für die reine Farbtreue bzw. für den Weißabgleich hat der komplette die komplette Palette weniger nutzen oder denselben nutzen wie die reine Graukarte?
Na, für den reinen Weißabgleich hat die Palette im Prinzip, also diese untere Reihe ist ja wirklich nur, sind nur Grautöne. Da ist es dann günstiger, sie haben eine größere Fläche. Mhm. Sag ich mal, also dann kann es keine irgendwie Verdeckung geben. Wenn Sie aber sagen, ich möchte zusätzlich zu meinem Weißabgleich eben noch so diesen kreativen Weißabgleich hier, sagen wir mal, für Gesichter, also lieber etwas wärmer oder lieber etwas kühlere Hauttöne haben, dann nimmt man in diesen mittleren beiden Reihen die kreativen Weißabgleiche, entweder für Gesichter oder für Landschaften, und da ist es dann schon sinnvoll, dass man die hat. Das sieht man aber wahrscheinlich auch hier nur sehr begrenzt. Ja, so ein kleines bisschen. Und mit dem einen, also hier wird das Bild dann ein bisschen, die Haut dann ein bisschen wärmer, und bei dem anderen wird es ein bisschen kühler, was man je nach, also das heißt, in der Farbtemperatur verschiebt sich da was, weil es eben kein wirklich reines Weiß ist oder kein neutraler Ton, sondern die sind halt so ein bisschen, sehen Sie ja hier, hier ist der Rotton doch deutlich größer als hier. So, und da kann man dann entsprechend sagen, wenn das weiß ist, dann wird jetzt alles kühler. Also wenn ich auf das Rotere klicke oder auf dieses Wärmere, dann wird das Bild kühler. Und wenn ich auf das Kühlere klicke, was für ihn neutral ist, dann wird das gesamte Bild etwas wärmer. Oh, ich habe mal wieder eine Kernel Panic, die zweite heute. Das ist nicht schön. Also wir unterbrechen diese Aufnahme und diese Vorlesung bis zum kompletten Reboot. Ich denke aber, oder haben Sie vielleicht noch Fragen jetzt zu dem Prozess?
Genau,
Sie
haben noch eine Frage.
Na, Sie haben diese üblichen so Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta, Gelb, dass Sie so, also normalerweise haben Sie ja diese 24 Farben, und auf dieser kreativen Seite haben Sie dann, glaube ich, 8 oder 10, dass Sie zumindest so ein bisschen die Haupttöne haben, vor allem so Himmelblau, Grasgrün und solche Naturtöne. Unten haben Sie die Grauwerte, dass Sie verschiedene Grauwerte haben unter den Lichtbedingungen, und in der Mitte haben Sie dann halt diese kreativen Weißtöne für Landschaften und Gesichter.
Wieso wird man immer über Lightroom gezogen? Wieso kann man solche Profile, kann man nicht in Photoshop?
Doch, also Photoshop, weiß ich nicht, ob Photoshop Profile erstellt. Sie haben, das habe ich letzte Woche ja vorgestellt, für Adobe gibt es so ein Programm, um automatisch Color-Profile zu erstellen, mit diesem, wenn Sie diesen Color-Passport haben, das ist halt so eine Norm, wie die Farben da angeordnet sind und welche LAB-Werte die haben. Da gibt es verschiedene Programme. Das kann Aperture sein, das kann eben Lightroom sein, das kann dieser Color Checker Passport, diese Software sein, da laden Sie ein RAW-Bild rein. Das ist eigentlich egal. Das Problem ist immer so ein bisschen, Sie brauchen eine Software, die dann das RAW-Format Ihrer Kamera verarbeitet. Und auch da können Sie über Adobe die erstmal konvertieren in dieses DNG, was dann so ein bisschen geräteunabhängig sein soll. Und Adobe bemüht sich halt auch noch dahinterher zu sein und jeweils für die aktuellen Kameraversionen dann auch die entsprechenden Konvertierer anzubieten.
DNG-Konvertierung,
kein Qualitätsverlust oder so? Nee, ich glaube nicht. Das sind vor allem halt irgendwie Speicherorganisationen. Der nimmt erst das R, dann das G, dann das B und so. Also ich denke, DNG ist so ein bisschen so eine Obermenge. Es kann sein, dass Sie gerätespezifische Metatags verlieren. Das mag sein, aber oder die werden irgendwie übersetzt. Aber eigentlich ist DNG so formuliert, dass es möglichst viele dazu animieren soll, mitzumachen, aber letztlich macht jeder noch sein eigenes Süppchen. Immer wahrscheinlich aus Angst, sich Adobe auszuliefern, wenn man das gleich vom Haus aus unterstützt. Weil man dann natürlich, wenn Adobe sagt, ach, wir haben das Format geändert, dann muss man seine ganze Firmware upgraden und so. Irgendwie ist das so ein bisschen die Befürchtung. Wahrscheinlich, oder jede Firma möchte, dass ihr Standard oder dass ihre Technik zum Standard wird, weil sie sich davon irgendwelche Lizenzgebühren erhoffen. Ist mir nie so ganz klar, warum es so schwer ist, sich offenen Standards anzuschließen, weil DNG ja kein Adobe-Standard ist, sondern von Adobe initiierter offener Standard, über den Adobe auch gar nicht so sehr die Hoheit hat. Aber dieses Not-Invented-Here-Syndrom, wenn wir es nicht gemacht haben, kann es nicht so gut sein wie das, was wir tun, und soll doch der Consumer sein Leben lang mit unserer Software und unserer Hardware arbeiten. Das ist schon sehr eigenartig, weil natürlich letztendlich der Kunde dann darunter leidet. Ah, Sie kommen gerade zur Pause. Wir mussten mal wieder einen Reboot hier machen.
Okay.
Mein System ist instabil.
Bombendrohung in der Innenstadt.
Bitte?
Bombendrohung
in der Innenstadt.
Ich habe nur meinen Kopf am ZOH gestellt, ein bisschen geschaut habe.
Zack, war er gesprengt.
Ja.
was in Bayreuth, wie aufregend. Der dachte ich immer, Beirut. Hat die einfach die falschen Flieger genommen und ist von Afghanistan hoch. Ja, Hüstel, jetzt machen wir weiter, auch in der Vorlesung. Na gucken, wenn das schneide ich dann später raus in der Aufnahme. Also heute soll es ja um Display-Formate gehen. So die Literatur ist sich da nicht einig. Manche empfehlen, man soll erst die Kamera profilieren und dann das Display. Andere sagen es genau andersrum, man soll erst das Display profilieren, weil man nur dann auch vernünftig sieht, was einen erwartet. Insofern ist es aber für unsere Zwecke jetzt auch egal. Wir haben halt letzte Woche die Eingabe, dann kommt heute Display und nach der Winterpause kommt dann das Drucken, die Druckprofilierung, und damit wäre dann auch der zweite Abschnitt dieser Veranstaltung, nämlich das Farbmanagement, auch schon wieder rum. Und dann geht es in den letzten 4 Sitzungen noch um ganz spezielle Anwendungen. Da werden wir wahrscheinlich auch in den Pool umziehen und dann uns wirklich an die Geräte setzen. Das müsste ja jetzt so flüssig hier einfach. Alles, was sie gar nicht brauchen. Ja, also so ein Reboot ist immer sehr aufwendig. Kommt das jetzt noch hier? Und dann beschäftigen wir uns mit Color Corrections in Photoshop. Also so richtig so selektive Farbänderungen oder globale Farbänderungen. Dann mit Color Grading im Film, mit HDR-Fotos, die nicht so richtig, also es geht schon um Farbe, also geht es halt darum, dass sie die Höhen und die Tiefen haben, es geht mehr so darum, die Unzulänglichkeiten der Kameras zu kompensieren und um Druckvorstufenherstellung. So, Werbeblock zu Ende, jetzt sind wir wieder im Geschäft, es geht also um Displayprofile. Ausgabegeräte gibt es mehrere verschiedene Sorten, es gibt die Fernseher bzw. Monitore. Das ist so klassischerweise das Ausgabegerät, also für elektronische Medien, muss man immer sagen. Und die Projektoren, die zum Teil auf ähnlichen, aber eben im Detail dann doch auf unterschiedliche Techniken setzen. Seit einigen Jahren gibt es E-Paper als monochrome Displays und jetzt experimentell und ich glaube auch schon im Handel erhältlich so die ersten Farbdisplays, aber die, also sehen Sie mal hier auf dem Bild, haben Sie das Color E-Paper. Das Gamut ist so miserabel, also es liegt noch deutlich unter dem Zeitungsfarbdruck, dass ich das in dieser Runde der Vorlesung noch nicht reinnehme. Und vielleicht beim nächsten Mal, also wenn ich diese Veranstaltung nochmal mache, werden die E-Papers, sofern es sie dann überhaupt noch gibt und sie nicht durch die Retina-Displays abgelöst worden sind, werden sie vielleicht dann auch irgendwie etwas interessanter sein. Der große Vorteil von E-Paper ist ja die geringe Stromaufnahme, dass dieses Ding einfach seinen Zustand behält, auch wenn der Strom abgeschaltet ist, sodass sie eigentlich nur beim Blättern von einer Seite zur nächsten Strom verbrauchen. Da bei E-Paper eben, wie gesagt, farbig nicht so interessant ist, taucht es hier nicht auf. Aber es ist ein durchaus interessantes Display-Format. So, wir fangen also beim Fernseher an und jetzt stellt sich inzwischen die Frage, sollte man überhaupt noch über braunsche Röhren reden? Die sind ja nun vollständig eigentlich verschwunden und auch das Prinzip spielt kaum noch eine Rolle. Ich lasse es trotzdem mal rein, dass es vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen der Zeithorizont klar ist. Mit der braunschen Röhre wurde das Fernsehen nicht erfunden, aber die Geschichte werde ich jetzt nicht erzählen. Vielleicht nur so 2-3 historische Anmerkungen. 1930 erschien eben dieser schöne Artikel in der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, also der heutigen TU Berlin, hielt der bekannte Physiker Manfred von Ardenne einen Demonstrationsvortrag über eine neue braunsche Röhre. Dieser Vortrag gewinnt für die Allgemeinheit aus dem Grunde eine besondere Interesse, weil gegenwärtig immer mehr Stimmen laut werden, welche der braunschen Röhre die größte Zukunft im Fernsehen prophezeien. Tatsächlich arbeiten zahlreiche Forscher im In- und Auslande am technischen Ausbau dieses Gedankens. Der Vortragende konnte zeigen, wie weit gerade Deutschland auf diesem Gebiet bereits gekommen ist. Die von Ardenne entwickelte braunsche Röhre zeichnet sich nämlich besonders durch große Empfindlichkeit, einfache Handhabung und Billigkeit aus. Die Anwendungsgebiete derselben sind im technischen Betriebe wie im Laboratorium außerordentlich mannigfaltig. So kann man zum Beispiel die Schwingungen der menschlichen Sprache in einfachster Weise auf dem fluoreszierenden Bildschirm sichtbar machen, weshalb das Instrument auch im Gesangsunterricht und im taubstummen Lehranstalten Verwendung finden wird. Und man kann damit auch Bilder senden, aber das war ja so in der Anfangszeit des Fernsehens, wo man tatsächlich schon solche einfachen Nipkow-Scheiben hatte. Also man konnte Bilder übertragen, da gab es verschiedene Techniken und die Zeit, muss man sagen, war einfach reif. Und auch von Ardenne hat er nicht einfach sich hingesetzt und mal geguckt, was man mit solchen Röhren machen kann, sondern er hat sich halt ganz gezielt Gedanken gemacht, wie man Bilder elektronisch übertragen und sichtbar machen kann. Die Geschichte ist ja soweit bekannt. 1936 während der Olympiade kommt es dann, hier sehen Sie mal so eine Kamera, kommt es dann eben zur Einführung des Fernsehens in Deutschland, die wirklich auch ihren technologischen Vorsprung dann der Weltöffentlichkeit präsentieren. Das Problem ist aber, das ist halt reine Propaganda, denn es hat ja niemanden Empfänger. Also es gibt zwar diese riesigen Kameras, aber es gibt eigentlich kaum Empfangsgeräte, sodass das Fernsehen, was hier aufgenommen wird, eher in der Wochenschau im Kino zu sehen ist und gar nicht so sehr zu Hause auf dem Bildschirm. Und wenn man heute so viel vom Public Viewing redet, so als Zukunftsmodell des irgendwie der Großveranstaltung, das war 36 einfach Stand der Technik. Auch der Not geschuldet, dass man sich eben nicht zu Hause gemütlich machen konnte. Das geschah dann relativ rasch in der Folge, also in den 40ern, ja dann nicht mehr so, aber in den 50ern kommt das Fernsehen ganz massiv wieder zurück und besetzt die Wohnzimmer. Die gesamte Innenarchitektur richtet sich dann irgendwie nach diesem Fernsehkästchen, die man dann aber vor den Nachbarn versteckt in irgendwelchen Eichenschränken, was bis heute, also es ist ja üblich, Medien noch hinter Schranktüren zu verstecken. Also gerade bei der älteren Generation und bei der jüngeren zeigt man den Flachbildschirm umso offensiver. So, und das war 36 noch nicht der Fall und deswegen war Public Viewing in diesen Fernsehstuben. Es gab 25 Stuben in Berlin, ein paar in Leipzig, einfach auch so ganz normal und erinnerte natürlich nicht umsonst so ein bisschen an das Kino. Aber es war aktueller als Kino, es war halt fast live. Also es war so irgendwie mit wenigen Sekunden verzögert, weil der Film, auf den das aufgenommen wurde, der wurde erstmal entwickelt und dann wurde er abgetastet, gesendet und konnte dann mit so 30 oder 40 Sekunden Verzögerung entsprechend gesendet werden. Gut, wir überspringen jetzt den ganzen Schwarz-Weiß-Bereich und Dispositiv Fernsehen und verweise ich dafür auf die Geschichtsvorlesung in den Medienwissenschaften, wenn Sie sich für die Geschichte des Fernsehens interessieren. Wir springen jetzt zum Farbfernsehen, was ab 1967 dann zum ersten Mal hier in Farbe 1900 auf der Funkausstellung 67 in Berlin gemacht wird. Also Willy Brandt drückt auf den Knopf und wenige Sekunden vorher schaltet der Techniker auf Farbe um. Das kann man auch sich schön anschauen. Also wieder so fast, das Timing war fast perfekt, aber Brandt hebt die Hand und dann muss er noch einen Satz sagen und das hat der Techniker nicht mitgekriegt und schaltet dann diesen Schalter um. Und das Farbfernsehen geht los und das erste sind halt so Galaabende der Schallplatten und so. Also das sind so die ersten Sendungen, die dann in Farbe kommen, ist, dass das Medium sich so ein bisschen mit sich selber beschäftigt und ab 67 in Farbe ist. In der Bundesrepublik in Pahl, in der DDR SECAM, was auf der französischen SECAM-Norm basiert, weil man den DDR-Bürgern natürlich auch das Westfernsehen wenigstens in Farbe vorhalten wollte, entscheidet man sich für die Lizenzierung einer Technik, die zu weit weg ist, als dass man sie jenseits der Mauer empfangen kann. Was dann wiederum dazu führt, dass der gesamte Ostblock erstmal auf SECAM arbeitet. Und jetzt ist so eine Entscheidung, wo ich sage, das erspare ich Ihnen auch. Also die Technik, wie man Farbfernsehen überträgt, das überspringen wir ebenso wie die Technik der Farbfotografie. Also wie man das entwickelt und auf drei Schichten dann irgendwie Farbbilder macht. Aber die Bildröhre so ganz erspare ich Ihnen nicht. Die Bildröhre basiert eben, das ist diese braunsche Röhre, Vakuumröhre, in der hinten ein Elektronenstrahl sitzt, der Elektronen nach vorne schießt und die treffen vorne auf so eine beschichtete Röhre, also auf die Leuchtschicht, da sind Phosphore drauf und wenn da ein Elektron reinfällt, dann gibt das halt Licht ab. Das haben wir in der Physikvorlesung ja gesehen, wie es dazu kommt, zu solchen Strahlern, die angeregt werden, Licht abzugeben. Das muss regelmäßig pro Sekunde, also es ist wirklich keine Lampe, sondern es ist halt dieser Elektron wandelt sich im Prinzip in ein Photon um. und wird abgelenkt. Und dieses Ablenken erfolgt durch solche Ablenkspulen, die dafür sorgen, dass die Elektronen, also der Elektronenstrahl, der schießt einfach Elektronen raus, aber da es Elektronen sind, sind sie halt elektromagnetisch empfindlich und können dann nach oben links, von oben links nach unten rechts abgelenkt werden. Hier sehen Sie mal dieses übliche Fernseh. Zeilensprungverfahren. Sie fangen oben links an, gehen zur nächsten Zeile, also eigentlich ja zwei Zeilen weiter, also es gibt ja dieses Halbzeilenformat, gehen zur nächsten, dann fährt er wieder zurück und dann geht es wieder zur nächsten, fährt wieder zurück, geht wieder zur nächsten, fährt wieder zurück und wenn er unten angekommen ist, fährt er wieder ganz nach oben links. Und das sind halt diese Austauschlücken, also in dieser Zeit, während er von unten rechts nach oben links fährt, dieser Elektronenstrahl, was ja doch irgendwie der gesamte die Bildschirmdiagonale ist, da dürfen Sie nichts senden, weil diese Information verloren ist.
Ja. Also
genau, es sind immer Halbbilder, also sie übertragen das, sie nutzen die Trägheit des Auges aus, sie übertragen ein Halbbild, also das erste, dritte, fünfte, die erste, dritte, fünfte Zeile, dann fährt das Ding hoch und macht dann die zweite, vierte, sechste Zeile. Genau, das ist dieses Interlace, womit wir bis heute kämpfen müssen. Das ist halt, dummerweise kann man dieses I halt bis in die HD-Zeit verfolgen. Und wenn Sie mit I was aufnehmen, also nur Halbbilder, und das dann mit P, also Progressive, mit Vollbildern wiedergeben wollen, dann haben Sie diese Streifen und diesen Kamm, an denen Sie dann wieder in irgendwelchen Filtern entfernen müssen. Also da ist es nicht schlecht, wenn man sich auch das über, also da gehen wir so ein bisschen dran vorbei, so Videoformate. Das kommt aber aus dieser Zeit, als man einfach nicht schnell genug senden konnte. Also so viele Informationen konnte man gar nicht unterbringen. Also hat man gesagt, okay, wir nehmen diese 50 Halbbilder pro Sekunde, also 25 Vollbilder, was mit der Frequenz unseres Stroms zusammenhängt. 50 Mal pro Sekunde schwingt der, also kann man sehr schön in diesen 50 Mal diese 50 Halbbilder unterbringen. Und in Amerika sind es halt 60 Hertz und da kommt dann dieses NTSC mit seinen merkwürdigen knapp unter 30 Bildern pro Sekunde hin. Und in dieser Austauschlücke, die das hochfährt, dann kommt dann, also Dinge können Sie dann Bildschirmtext unterbringen, die der Fernseher nicht anzeigen kann, weil ja der Elektronenstrahl beschäftigt ist, aber also dann später in den 80er Jahren, die Daten empfangen Sie ja durchaus und können Sie dann benutzen, um irgendwelche Wettervorhersagen, Börsenkurse oder Kontaktanzeigen zu schalten. Das ist alles noch schwarz-weiß, also so ein Phosphor, der leuchtet einfach auf in seiner Farbe. Das kann grün sein, das kann Bernstein sein, eben schwarz-weiß und grauwert kann es sein. Farbfernsehen gibt es dann verschiedene Varianten. Eine frühe war, also hier von der BBC oder von der CBS, dass sie auf der einen Seite beim Sender das Licht aufnehmen durch das Objektiv und dann durch so ein drehendes Farbrad. Also mal nimmt dann das Rote, den roten Anteil auf, dann den blauen und den grünen, also so eine transmissive Aufnahme. Die wird dann durch lichtempfindliche Sensoren in Strom umgewandelt und dann weiß ich halt, also da fährt wirklich auch hier so ein Abtaststrahl, fährt dann den Gegenstandsbereich ab. Und dann sehe ich einfach, wie viel Rot, Grün und Blauanteil ist da drin. Das wird gesendet und auf der anderen Seite vor der Bildröhre dreht sich dann auch so ein Rad, kann man sich vorstellen, durch so einen Motor. Und wenn das synchron läuft, dann habe ich eben so eine farbige Anzeige. Klingt erstmal abstrus, ist aber bis heute sehr weit verbreitet in den Projektoren. Also unsere Beamer arbeiten sehr häufig mit so einem Verfahren, dass sie einen Lichtstrahl losschicken, der dann durch so ein drehendes Farbrad fährt. Da kommen wir aber später noch darauf zu sprechen bei Projektoren. Also es war schon eine frühe Idee. Sie brauchen nämlich nur einen Abtaster und nur einen Elektronenstrahl. Hat den großen Vorteil, sparen Sie doch eine Menge Technik. Aber Sie brauchen diese Motoren, dann summt da mal irgendwas. Also richtig benutzerfreundlich ist das nicht. Das Signal wird übertragen. Auch das hatten wir schon mal gesehen, so als Farbformate, also Rot-Grün-Blau-Anteil in den Y-, U- und V-Kanal. Hier sehen Sie nochmal, wie der sich zusammensetzt. Also Y berechnet man wirklich aus R, G und B in bestimmten Anteilen. Grün ja immer besonders stark. Der U ist der B-Kanal, also der Blue-Kanal minus Y und V ist Rot-Kanal minus Y. Und interessanterweise können Sie aus diesen drei Kanälen dann später, also Rot aus Y plus V, Grün aus Y minus B minus R und B aus Y plus U zusammensetzen. Also das ist ganz interessant, dass Sie einerseits einen Helligkeitskanal haben, der auf Schwarz-Weiß-Fernsehern läuft, andererseits aber auch alle drei Farbinformationen wieder herausrechnen können. So, das ist so ein bisschen, also das ist ein bisschen das Übertragungsformat, das hat dann so seine eigenen Farben, die es wirklich abbilden kann. Und es kommt zur Farbröhre. Die Farbröhre, die in verschiedenen Ausprägungen existiert. Hier sehen Sie die Lochrasterröhre, auch Shadow Mask genannt, was noch ein bisschen cooler klingt. Im Grunde genommen ist es eine Metallplatte mit vielen Löchern drin. Und davor sitzen halt in verschiedener Ausprägung dreifarbige Phosphore. Also es gibt drei verschiedenfarbige Phosphore. Jeweils, also das sind Phosphore, die mit verschiedenen Elementen verunreinigt werden. Und wenn da jetzt ein Elektronenstrahl drauf prallt, dann leuchten die halt rot, grün oder blau entsprechend. Das sehen Sie hier so in kleiner Darstellung. Und Sie haben entsprechend drei Kathodenstrahlen. Also einen für den roten, einen für den grünen oder für den blauen. Oder Sie haben nur einen, aber der schießt halt mal an die rote, mal an die grüne, mal an die blaue Photon. Und zwar pro Loch. Kann man sagen, also der fährt da lang und pro Loch schießen entweder drei, also meistens sind es drei Kathodenstrahlen, die dann auf die entsprechenden Phosphore treffen, sodass dann drei von diesen Phosphoren im Dreieck einen Pixel ausmachen. Also hier sehen Sie das mal, also müssen Sie sich mal ein Dreieck vorstellen, wo auch immer jetzt das irgendwie, ob jetzt ein blauer, ein grüner, ein roter oder ein roter, ein blauer, ein grüner, also wo Sie jetzt die linke Ecke nehmen, sei dahingestellt. Aber drei zusammen ergeben einen Bildpunkt. Sie müssen also dieses Lochraster muss entsprechend fein sein, aber daraus ergibt sich, dass auch das normale Fernsehen einfach so eine diskrete Auflösung hat. Ja, Sie müssen einfach sagen, das Ding springt einfach immer weiter. Da kommen dann diese Auflösungen, die man heute kennt. Ich glaube, das ist irgendwas mit 728 mal 576 für PAL-Fernsehen und NTSC ist wieder ein bisschen anders. Das sind solche Überbleibsel, also die Zahlen bitte nicht aufschreiben, die sind nicht verbindlich, können Sie aber nachlesen. Sie können es nachgoogeln gerade. Was so PAL-Auflösungen sind. So, hier sehen Sie nochmal so viel eigentlich zur Geschichte des Fernsehens. Nochmal so eine Einteilung, welche Länder eigentlich welche Formate benutzen. NTSC, Never the Same Color, wie Verächtliche sagen, also weil da gibt es einen relativ großen Farbdrift. Was in der Technik liegt, das Phase Alternate Line System, also PAL, ist technisch deutlich besser. Hat sich auch ziemlich weit verbreitet aus dem Ostblock, wo halt nur Seekamp und Frankreich, not invented here, also die Franzosen mochten es nicht, dass sie es nicht erfunden haben, also haben sie was Eigenes erfunden, was relativ trickreich ist, also muss man sagen, es war auch, also ist eine ganz eigene Geschichte eigentlich, wie Seekamp funktioniert und das wird halt in den Ostblock übernommen, importiert und in die französischen Kolonien. Also das ist, die Geschichte des Fernsehens ist eigentlich, oder die Karte des Fernsehens ist auch eine politische Karte. Das kann man so lesen, nur inzwischen ist es alles egal, weil die, also nicht ganz egal, aber die meisten Analog-Fernsehsender sind halt inzwischen abgestellt und die Geräte ersetzt. Also so, dass man inzwischen eigentlich nicht mehr an den Fernsehformaten ablesen kann, wie politische Verhältnisse waren. So viel zur Geschichte der Kathodenstrahlröhre, muss man sagen. Also das konnte ich mir nicht ganz sparen. Wir gehen aber jetzt stärker auf die Technik der, nicht Display, heute geht es um Displayprofile, also um die Technik der Wiedergabe ein und kümmern uns um Qualitätskriterien. Also woran kann man eigentlich ermessen, wie gut ein Wiedergabegerät ist? Das ist für Sie interessant, wenn Sie sich Ihr Heimkino einrichten wollen, wenn Sie den nächsten Fernseher kaufen oder einen Projektor beraten sollen. Also wenn Sie das hier verstehen und kennen, dann sind Sie in der Lage, diese Profile zu verstehen und zu lesen und im Zweifel auch zu bewerten, was Sie gerne haben möchten. Also darauf läuft das so ein bisschen hinaus. Aber wir gucken uns jetzt so ein paar dieser Kriterien an. Und die Frage ist natürlich immer die der Messbarkeit. Und dann dazu, also wir wollen halt wissen letztendlich, wie gehen wir mit Farben um und mit was für einem Display, was können wir eigentlich von einem Display erwarten. So, hier sind die Kriterien, um die es gehen soll. Leistungsaufnahme, Bilddiagonale, also im Folgenden nicht, das ist nur so eine Vorschau, Blickwinkelstabilität in Prozent pro Grad, Auflösung in Quadratpixel, Pixeldichte in Pixel pro Zoll, Reaktionszeit für Schwarz-Weiß-Wechsel in Millisekunden, Kontrast oder hell, also der Unterschied zwischen Helligkeit zu Schwarz-Weiß-Werten in Candela pro Quadratmeter und der Farbraum. Das ist ja das, was wir heute ausmessen wollen. Im Bild sehen Sie so ein typisches Testbild, was vermutlich, ich weiß nicht, ob Sie es noch erlebt haben, wahrscheinlich nicht im Fernsehen. Es gab mal Zeiten, als Fernsehen nicht 24 Stunden lief, sondern bis 10 Uhr, dann wurden alle ins Bett geschickt und der Sender schaltete dieses Testbild ein, was immer dann gut kam, wenn ein Fernsehtechniker einfach wissen wollte, wie es dem Fernseher geht. Da kann man einiges dran ablesen, insbesondere die Farben, ob die richtig dargestellt werden und gerade die Übergänge von einer Farbe zur nächsten, also gibt es da Probleme. Graustufen kann man ausmessen, man kann die Strukturen, Sie sehen hier diese Siemens-Streifen, da kann man Achso, diese Streifen, da können Sie sehen, ob also die feinen Strukturen aufgelöst werden, ob die Phasen richtig geschaltet sind, Ihres Signals, ob das Ganze irgendwelche Verzerrungen in den Ecken hat, ob ein Kreis auch kreisrund ist und all sowas kann man im Testbild ablesen. So, Energieaufnahme, das ist inzwischen irgendwie relativ übersichtlich an jedem Gerät markiert, ob es ein Kühlschrank, eine Waschmaschine oder ein Fernseher ist. Er sagt Ihnen einfach, wie viel Kilowattstunden pro Jahr. Und nicht nur das, sondern auch, wie das im Verhältnis zu anderen Geräten ist. Also ist das A oder A plus oder C oder D. Und Sie können sich einfach ausrechnen. Also es ist im Verbrauch oder im Betrieb, glaube ich. Das ist im Betrieb. Und dann können Sie sich ausrechnen, wie viel, wenn Sie das Ding ein Jahr laufen lassen, wie teuer das für Sie wäre. Unabhängig von GEZ-Gebühren, also einfach Strom, wie viel Strom das Ding aufnimmt. Kilowattstunden können Sie dann irgendwie, müssen Sie dann bei Ihrem Energieversorger nachschlagen, wie viel der pro Kilowattstunde verbraucht. Und dann wissen Sie, wie teuer Ihr Fernsehbetrieb ist. Die Bildschirmdiagonale ist eines der wichtigsten Marketing-Angaben, also wie groß ist es. Hier sehen Sie mal im Vergleich A4 quer, A4 hochkant, A3. Also Angaben manchmal in Zoll, manchmal in Zentimetern, das kann man entsprechend umrechnen. Und daraus hängt dann so ein bisschen ab, wie groß die Fläche ist, aber natürlich auch, wie viel in Ihrem Wohnzimmer eingenommen wird. Also wenn Sie so einen 28 Zoll Bildschirm haben, dann ist der 60 cm breit, was gar nicht so viel ist. Also inzwischen ist man ja doch bei deutlich größeren Fernsehformaten. Und es hängt davon ab, auch das müssen Sie sich entscheiden, haben Sie ein 4:3, also so ein klassisches Fernsehformat, oder lieber 16:9. Das wäre die grüne Diagonale, oder 16:10, dann ist klar, dass Sie eigentlich nur Kinogucker sind und eigentlich nur auf die Spielfilme warten. Inzwischen aber muss man sagen, werden ja auch Serien in 16:9 produziert, sodass das alte 4:3 Format zunehmend ausstirbt. Gibt es vielleicht noch so etwas älteren DVDs oder VHS-Kassetten, findet man noch die alten Formate. Inzwischen ist 16:9 aber relativ weit verbreitet. Das führt dann zu den entsprechenden Balken links, rechts oder oben und unten oder zu Vergrößerungen mit den entsprechenden Ausschnitten.
Das ist 5:4.
5:4 ist eine Alternative, ist eine andere Form. Also das ist nicht sehr weit verbreitet, aber es gibt auch Displays 5:4. Die Blickwinkelstabilität, die ist bei LCD-Bildschirmen wieder etwas stärker ins Gespräch gekommen. Also es ist einfach, wenn Sie den Bildschirm kippen, beziehungsweise wenn Sie zu dem Bildschirm, also Sie sitzen nicht genau davor, sondern nebendran. Und wenn Sie einen gemütlichen Fernseher haben, so Public-Private Viewing machen, und die laden 10 Leute ein, die auf irgendwie in ihrem Wohnzimmer Platz haben und manche sitzen halt so schräg zum Bildschirm, dann müssen sie schon dafür sorgen, dass sie auch was sehen können. Was gerade bei Links- und Rechtswinkeln, da wird es häufig darauf geachtet, dass das einigermaßen stabil bleibt. Aber wenn sie aufstehen oder wenn sie zu tief sitzen, also die Kinder sitzen auf dem Fußboden oder die Oma steht vor dem Gerät, dann kann es durchaus sein, dass die Farben kippen. Also dass Sie tatsächlich so ein Negativbild sehen oder dass Sie irgendwie völlig überstrahlen. Da sehen Sie hier, das gibt es verschiedene Tests. Das ist so eigentlich ein ganz intuitives Display. Also man fotografiert es aus 9 Richtungen und dann kann sich der Kunde selbst ein Bild davon machen, ob das für ihn ausreichend ist. Und diese Blickwinkelstabilität können Sie messen, wie viel Prozent der Bildhelligkeit werden je nach Winkel im Raum noch angezeigt. Da können Sie das, das können Sie dann auch auf so ein Diagramm abtragen.
Also was zeichnet, also rein technisch, warum passiert das? Oder warum passiert
das? Das hängt so ein bisschen von der Technik an, wie Sie es machen. Also ob die LCDs, die polarisieren ja Licht und wird dieses polarisierte Licht, also in welche Winkel wird das abgestrahlt. Das hängt so ein bisschen von den einzelnen Display. Also ob Sie einen LCD-Bildschirm oder einen Plasma-Bildschirm, die sind deutlich stabiler als LCD-Bildschirme, weil die Licht polarisieren und Plasma-Bildschirme tun das nicht. Und davon hängt das.
Welche sind die Stimmen?
Plasma, die haben einen viel stabileren Winkel, weil die in alle Richtungen gleichzeitig abstrahlen. Aber wir kommen gleich zu den Techniken der Bilddarstellung. Dann die Auflösung, auch das ist inzwischen, inzwischen muss man sagen, ist man ja wieder daraus hinaus. Also es gab eben PAL 1024x576, PAL Plus, NTSC und HDTV 720 und inzwischen gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Fernseher mehr und auch keinen Monitor, wenn man ihn neu kauft, der unter HD Ready kommt, also HDTV zumindest 1080i kann. Aber in letzter Zeit kommen ins Gerede diese 4K oder 2K oder 4K-Monitore mit doppelter oder vierfacher Auflösung. Und natürlich will die Fernsehindustrie den Kunden also auch klar machen, dass sie doch bitte regelmäßig neue Geräte anschaffen müssen. Also 3D und jetzt eben 4K oder dann 4K, aber auf kleinerer Fläche, sodass man keine Pixel mehr sieht. Gibt es immer wieder einen Grund, warum man alle 2 Jahre ein neues Gerät kauft. Na, die haben das gesehen, bei den Computern funktioniert das ja auch. Also der Kunde ist schon bereit, alle 2 Jahre oder 3 Jahre ein neues Gerät anzuschaffen. Fernseher waren traditionell 10 Jahre stabil, also man kaufte sich einen, bis er dann zusammenbrach. Und da musste was her und das ist einer der Gründe, warum regelmäßig auch neue Updates kommen. Auch wenn nicht so ganz klar ist, wer die braucht und ob die wirklich qualitativ irgendwas ausmachen. Also für den Normalanwender. Aber es wird halt immer so verkauft und dann wird kein Content geliefert oder so. Also das eine bedingt ja das andere nicht unbedingt. Pixeldichte ist halt die Frage, wie viel Pixel Sie pro Zentimeter oder pro Zoll haben. Meistens irgendwie horizontal gemessen. Da hat ja irgendwie das iPad jetzt von sich reden gemacht mit seinem Retina-Display. Also das iPad 3 mit 264 Pixel pro Zoll im Vergleich zu den vorherigen 132 Pixel pro Zoll. Aber das iPhone hat halt nur ein kleineres Display, aber kommt schon mit 329, also fast 330 Pixel pro Zoll aus. Wohingegen der iPod Touch 2007 halt noch eine höhere Auflösung hatte. Also da sehen Sie übrigens auch, das zeige ich dann später auch nochmal, was Sie da sehen, sind Subpixel. Also das ist ein Pixel besteht aus einem rot, grün und einem blauen Teil. Und deswegen dieser Satz, a pixel is not a tiny square. Pixel sind keine kleinen Quadrate. Es gibt ganz verschiedene Muster, nach denen sich so ein Pixel gestaltet. In dem Fall sind es halt hier solche kleinen Subrechtecke. Und 3 davon werden zusammengesetzt, aber es fällt dann aus, wenn einer dieser Subpixel mal kaputt geht, dann sehen Sie, dass es eben doch kein ganzes Quadrat ist, sondern dann haben Sie halt plötzlich ein rotes oder ein ganz gelbes Pixel, wenn der blaue Anteil weg ist. Das kann durchaus passieren, dass so eines von diesen Subpixeln mal ausfällt. Und bei Beamern ist es natürlich ganz ähnlich. Also diese Vorstellung, das sehen Sie wieder auf der linken Seite, da haben Sie ja wieder dieses typische Pixelraster. Das suggeriert einem, Pixel seien so kleine Quadrate, die irgendwie diese Technik bevölkern, sind es eigentlich nur im Computer. Also man speichert sie so als kleine Einheiten, aber in der Darstellung sind es eigentlich nie Quadrate. Auch ein Drucker druckt ja keine Quadrate. So, Reaktionszeit ist noch sowas, wie schnell dauert es, wenn Sie von dunkel nach hell schalten, bis das Bild auch wirklich mitgeht. Inzwischen ist man bei einer Millisekunde, so bei den schnelleren Geräten, 3 ist noch toleriert, 5 ist eigentlich schon schlecht, weil Sie ja auch schnellere Szenen, also mit Kameraschwenks von hell nach dunkel, irgendwie ohne Schlierenbildung mitkriegen wollen. Und gerade wenn jetzt so der Hobbit mit seinen höheren Bildern pro Sekunde rauskommt, wenn das mal ins Fernsehen, man plant natürlich, dass Sie in wenigen Jahren sich ein neues Gerät kaufen, das dann 60 Frames pro Sekunde kann oder 48, sodass Sie mit Ihrem bisherigen natürlich überhaupt nicht mehr punkten können. Und da braucht man entsprechend schnelle Displays, damit Sie halt den Bildwechsel nicht ineinander verschmieren. Der Kontrast ist der Unterschied zwischen ganz hell nach ganz dunkel. Aber auch, also wie viel ist irgendwie, wenn man das Ding hell schaltet, das gilt für Fernseher wie für Beamer, das können Sie einfach messen. Und wie schwarz ist eigentlich schwarz? Meistens ist es eben gar nicht ganz schwarz, was ja auch daran liegt, dass die Leinwand weiß ist. Also Ihr Auge denkt, es ist schwarz, das sei schwarz, aber im Grunde genommen haben Sie hier das ganze Streulicht des Raumes, was einfach auf die Leinwand prallt und es kann überhaupt nicht dunkler sein als das, was von der Leinwand zurückkommt. Also es ist überhaupt gar nicht möglich, pures Schwarz zu machen, solange Sie nicht auf eine schwarze Leinwand beamen. Aber das ist natürlich noch nicht drin, weil Sie da nichts Helles mehr sehen. Es gibt so diese Tendenz zu grauen Leinwänden, die sollen dann den Schwarzwert erhöhen, aber sie verringern ja auch den Weißwert. Und man kauft, also ich glaube, mehr Kontrast hat man nicht, aber so die Kenner schwören darauf. Wenn Sie draufschauen, sehen Sie die Mach'schen Bänder, das liegt an Ihrem Auge. Also diese Vorstellung, dass an den Rändern zwischen 2 dieser Streifen es dunkler ist, das liegt wieder an ihrer schlechten Netzhaut. Ansonsten den Schatten, eben dem Wort Kontrast, das liegt an dem schlechten Beamer. Also irgendwie, man hat irgendwie beides in diesem Bild. Also Kontrast kann man sich anschauen und dann ist die Frage des Gammas, also des Übergangs, der Linearität von Schwarz nach Weiß. Ist das gleichmäßig oder springt das? Also man hat ja den Eindruck, dass der Übergang von ganz dunkel nach mittelhell, das geht in 5 Schritten oder in 4 Schritten und danach ist es gar nicht mehr so viel. Also ist kein sehr ausgewogenes Gamma, bleibt zumindest der Eindruck. Und als letztes noch der Gamut, den haben wir dann öfter getroffen, also der Farbraum, den Ihr Fernseher darstellen kann oder Ihr Display. Und der hängt natürlich davon ab, wie rot ist Ihr Rot, wie grün Ihr Grün, wie blau Ihr Blau, also von den Phosphoren. Man kann nicht Rot aus Rot machen als das roteste Phosphor oder der roteste LCD oder LED, je nachdem, womit Sie Ihre Farben erzeugen. So, und der Gamut, den kann man bestimmen und da kommt, wenn Sie dann reinschauen in die Spezifikation, meistens der Farbschutz zum Einsatz. Also der Gamut wird nicht etwa dreidimensional dargestellt, wie es sein müsste, sondern immer so als Dreieck auf dem Farbschuh mit all seinen Einschränkungen, die wir diskutiert haben, also dass es ja eine optische Verzerrung ist und dass der Grünbereich gar nicht so groß ist und so. Aber damit kann man einfach Farbräume vergleichen, indem man sie projiziert. So, und hier sehen Sie dann mal Fernsehgamuts NTSC von 1953, was interessanterweise größer war als das NTSC von 1979, was viel stärker, also was viel mehr da drin lag. Und dann haben Sie noch das PAL oder SECAM, den Farbraum, die teilen sich tatsächlich den gleichen Farbraum seit 1975. Und Sie sehen, ich habe Ihnen das spaßeshalber mal aufgeschrieben, also es gibt einfach eine Menge Standardisierungsorganisationen, die ITU oder die SMPTE oder die EBU, die solche Farbräume, also nicht nur Farbräume, sondern Fernsehsignale standardisieren. Die sagen, was NTSC ist und da steht unter anderem auch, wie rot soll das Rot und wie grün das Grün sein. Bis hin zu sagen, das Rot soll bitte in diesem XY-Koordinaten hier und dort liegen. Also hier sehen Sie mal sRGB, für was netterweise den Farbraum für HDTV aufbaut. Also sRGB, was natürlich auch daran liegt, dass die meisten Displays eh nicht mehr hinkriegen. Also hat man den Farbraum einfach übernommen seit 1990. Und hier sehen Sie mal die sRGB-Spezifikation, also 80 Candela pro Quadratmeter. Illuminant White soll bitte D65 entsprechen, also XY-Koordinaten, wie dort beschrieben. Und das ist normweiß. Also so, da soll der Weißpunkt liegen. Und wenn er woanders liegt, dann muss man es halt hinschieben. 20% Reflectance, Encoding, Ambient, Illuminance Level. Das sind noch so ein paar Encoding, Ambient, White Point. Das sind also noch zusätzliche Dinge, die zu so einem Profil dazugehören. Typical Viewing Flare, 5%. Das in HDTV ist, aber das reicht natürlich nicht aus, um das normale Auge zu befriedigen. Denken Sie also, diese ganzen Farbschuhe, das sind alle Farben, die wir sehen können. Und da ist natürlich dann so sRGB, auch wenn die Displays nicht mehr hergeben, aber nicht das, der Weisheit letzter Schluss, sodass seit dem 23. August diesen Jahres Ultra HDTV jetzt definiert wird, nach langen Verhandlungen. Was auch Sie sehen, also bis hin zu 8K. Also ne, unten an links haben Sie SD, dann haben Sie 1080 HD, was aber ein Witz ist im Vergleich zu 4K, was ja nochmal das Vierfache davon ist. Und das wiederum ist noch irgendwie ein Viertel von 8K. Also eine Verdopplung heißt immer Verdopplung, also wenn ich von dieser Zahl, das ist dann eigentlich immer die Anzahl der Zeilen. 1080, die Anzahl der Spalten. Also 1080 ist so die Breite, HD. Und wenn ich das jetzt verdopple, dann heißt es 4K. Was aber heißt, dass ich eigentlich 4 Kilo, also ich habe dann das Doppelte in der Breite und in der Höhe auch. Das ist 4K Ultra HDTV und 8K Ultra HDTV. Has a resolution of 7680, das nimmt man nie so ganz genau, weil Computer Tausender nicht die normalen Tausender sind, mal 4320, also 33,2 Megapixel pro Bild. Das ist schon eine Menge. 16 times the number of pixels of current 1080p HDTV, which brings it to roughly the detail level of 5070mm IMAX. Und da wollen Sie hin. Also in 10 Jahren sollen Sie sich bitte bis dahin noch einen 4K und dann noch einen 8K Fernseher kaufen, damit Sie IMAX zu Hause erleben können. Nicht, dass das Auge so viel auflösen könnte, aber ist doch völlig egal. Aber Sie haben dann vielleicht 8K und Sie haben natürlich einen Gamut, der also ziemlich genau an Adobe RGB heranreicht. Also das größte Dreieck, was man sinnvoll in diesen Farbschuh legen kann, wo halt sehr viele der Farben noch drin sind. Aber auch hier fehlt
natürlich. IMAX ist doch 4K, oder?
Ja, 15, also das 50 und 70 mm IMAX. Also es ist halt so, dass es gibt so ein sehr großes IMAX und das hat halt schon solche Auflösungen. Das läuft ja nicht über Punkte, sondern über 70 mm Filme. Und die Körnung da dieser Filme, die kann man vergleichen mit 8K UHD.
Denn das Standard Bayreuther Kino dann?
Oh, keine Ahnung, ich nehme an, die haben 2K haben die meisten Kinos, wenn sie digital laufen. Also da ist so ein Pixel auf so einer großen Leinwand, kann dann schon mal 2 Zentimeter groß sein. Aber wenn sie 8 Meter weg sitzen, sehen sie auch das nicht mehr. Also die Auflösung der Netzhaut ist viel geringer als das, was man mit solchen 4 oder 8K machen kann. Zum Teil haben sie dann wieder Probleme mit der Lichtausbeute. Also sie brauchen entsprechend große Aufnahmesensoren, damit sie das Licht auch sinnvoll in so vielen Pixeln unterbringen können. Und da gibt es verschiedene Tests, ob Kunden da einen Unterschied sehen. Also Kunden sehen den Unterschied besser, wenn der Ton besser wird. Dann haben sie das Gefühl, das Bild wird besser. Interessant. Also da gibt es dann so Untersuchungen. Also lieber einen besseren Ton und ein schlechteres Bild, als ein besseres Bild und einen schlechteren Ton. Und jetzt sollten Kinos eigentlich mal wieder verstärkt in die Audiobeschallung. Also unter jedem sitzt ein Subwoofer, sodass man dann den Drachen auch wirklich spüren kann. Das würde sich wahrscheinlich besser rentieren, als von 4K auf 8K irgendwie umzuschwenken. Aber gut, man will natürlich auch mal so ein bisschen also sagen, jetzt haben wir jetzt mal wieder eine Roadmap für die nächsten Jahre. Wäre ja schade, wenn wir damit zufrieden wären. Ich nehme an, zwischen 4K und 8K wird das Hologrammfernsehen kommen. Und 8K wird selber nie mehr kommen. Aber die Speichermenge, die man dann hat, die benutzt man dann, um dreidimensional irgendwas darzustellen. Das wäre ja der nächste logische Schritt. Oder wir verzichten ganz aufs Fernsehen und haben dann diese Retina-Displays. Also Retina-Displays nicht im Sinne von Apple, sondern so kleine Laser, die direkt auf die Netzhaut strahlen. Damit können Sie noch ganz andere Dinge machen. So, Gamma ist noch so ein Kriterium. Das hatte ich aber letzte Woche schon mal vorgestellt. Das kommt aus diesen Kathodenstrahlröhren. Also Sie haben eine gewisse Spannung, die Sie auf diese Elektronenstrahlen legen. Und die Frage ist, wie hell ist der Ausgang und linear? Doppelt so viel Spannung, doppelt so viel Helligkeit ist für das Auge nicht gut, weil das Auge überhaupt nicht linear funktioniert, sondern exponentiell, sodass man experimentell sagt, ein Gamma von 2,2 ist deutlich besser als ein Gamma von 1,0. Das sehen Sie auch hier, das mittlere hat ein Gamma von 1,0, da ist der Effekt, den wir eben hatten. Dieses Gefühl, dass von dunkel bis hell ist es kein gleichmäßiger Übergang. Dann lieber Gamma von 2,2, wo man auch sieht, dieser Beamer, der fasst das nicht, also das säuft halt alles ab. Aber nichtsdestotrotz haben Sie da einen etwas gleichmäßigen Übergang von schwarz nach weiß. Oder von dunkel nach hell. So, dann kommen wir zu Fernsehern und Monitoren. Also es gibt Fernseher und Monitore, die fasse ich jetzt mal zusammen, einfach weil, also traditionell waren sie zwar getrennt, aber eben durch diese LCD-Bildschirme ist es im Grunde genommen egal, ob Sie einen Fernseher oder einen Monitor haben. Was entscheidend ist, ist eher die Frage, wo steht das Gerät, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Und daran entscheidet sich dann auch, was Sie sehen und unter welchen Rezeptionshaltungen Sie das irgendwie wahrnehmen. Aber technisch ist da eigentlich kaum ein Unterschied. Kathodenstrahlen sind so die klassischen, siehe oben, also da sage ich jetzt nichts mehr zu, zumindest bei Fernseher nicht. Dann gibt es LCD-Bildschirme, Plasma-Bildschirme, OLEDs und Laserbildschirme, die aber auch eher experimentell sind. Es gibt noch ein paar andere experimentelle, die, auf die verzichte ich, die sind auch noch gar nicht marktreif. LCD-Bildschirme ist wahrscheinlich das bekannteste. Basiert, im Grunde genommen ist das so ein Durchlichtverfahren. Sie haben ein Backlight, also ein Hintergrundlicht, was entweder eine Leuchtstoffröhre ist, also eine Kaltkathodenröhre, oder neuerdings auch LEDs. Und dann heißt es auch groß LED-Bildschirm, aber LED-Bildschirm wird keineswegs aus farbigen LEDs zusammengesetzt, was es ja sein könnte und was zum Teil auch probiert wird, aber eben noch nicht erhältlich ist. Sondern LED-Bildschirme sind LCD-Bildschirme, deren Hintergrundlicht aus LEDs gespeist wird. So, davor ist ein Polarisierer, also der polarisiert das Licht. Das heißt, der richtet das Licht in eine bestimmte Richtung aus. Und dann haben wir auf dem Glas eben solche Dünnfilmtransistoren, Thin-Film-Transistors, TFTs, die man ansprechen kann. Und darüber sind diese Flüssigkristalle. So, und mit diesen TFTs oder mit diesen Transistoren kann ich die Flüssigkristalle ausrichten, sodass sie das Licht polarisieren oder nicht. Das Licht geht danach im Grunde genommen nochmal durch eine obere Elektrode und dann durch diese Filter, also im Prinzip nur rot-grün-blau wieder Filter, und dann durch einen weiteren Polarisierer. Das sieht dann so aus. The composition of a TN, also Twisted Pneumatic LCD Cell, is shown. Applying voltage to the liquid crystal controls the transmission of light through the cell. Also unpolarisiert, das geht hier in dem Fall von oben nach unten. Unpolarisiertes Licht, das geht irgendwie in alle Richtungen, wird durch den Polarisierer geschickt und wird dann ausgerichtet. So. These voltages alter the polarization of light passing through the cell. In A, zero voltage is applied so that the twist structure is left undisturbed and rotates the polarization of the light 90 degree where it passes through the exit polarizer. Also das Licht folgt diese, deswegen heißen die Twisted Pneumatic, also diese LCDs, die werden, die sind so leicht gegeneinander gedreht. Das liegt so an der Struktur, wie die aufgebaut werden. Und dann verdreht man die, also man klebt die eigentlich auf diese Glasscheiben und dann dreht man die Glasscheibe und dann zieht man sie so ein bisschen auseinander und dann hat man wie solche 90 Grad gedrehten Strukturen. Und da denen folgt das Licht und dreht sich praktisch mit. So, und dann geht es durch den Ausgangspolarisierer, der wiederum 90 Grad gedreht ist, sodass etwas, was irgendwie senkrecht reinkommt, geht waagerecht wieder raus. Soweit alles gut. In B, a super threshold voltage is applied, also eine, die liegt über der, der Empfindlichkeitsschwelle dieser LCDs, also es sind ja Kristalle, die richten sich jetzt aus, such that the LCD twist structure is destroyed, leaving the initial polarized of light intact as it passes through the LC layer, where it finally absorbed by the orthogonal exit polarizer. Wenn das Licht also nicht durch die LCDs polarisiert wird, dann wird es am Ausgang einfach geschluckt. So, was Sie jetzt haben, ist, Sie haben weißes Licht, eben LED oder Leuchtstoffröhren, das wird polarisiert oder nicht und im Grunde genommen haben Sie sowas wie, also es wird einfach mal zugedeckt und damit kommt das Licht durch oder nicht und dass es farbig wird, liegt daran, dass es dann durch diese RGB-Color-Filter durchläuft, die dann jeweils unterschiedlich aussehen können. Und es ist eine ganz clevere Art, wie Sie so sozusagen einen Vorhang zumachen können und sagen, okay, an dieser Stelle kommt Licht durch und an dieser Stelle kommt kein Licht durch. Und das können Sie sehr oft machen, dann kommt etwas weniger durch oder etwas mehr Licht durch. So funktionieren LCD-Bildschirme. Bis heute, da gibt es verschiedene Varianten, dass diese Drehung der LCDs nicht 90 Grad, sondern 270 Grad sind. Also gibt es verschiedene technische Herausforderungen, wie man seinen LCDs aufbaut. Aber das Verfahren ist immer das gleiche. Sie können im Grunde genommen eine Fensterscheibe zumachen oder auch nicht. Aber sie machen sich etwa dunkel, sondern sie polarisieren halt dieses Licht. Einmal polarisieren sie es, ein anderes Mal polarisieren sie es nicht. Plasmabild und dieses Polarisieren, und das führt dann zu dieser Winkelabhängigkeit, von der Sie von der eingangs die Rede war, dass Sie dann natürlich auch zu einem bestimmten Winkel dazu stehen müssen, weil das Licht sonst nicht zufriedenstellend zu Ihnen kommt. So, Plasma funktioniert anders. Da haben Sie eine Entladung von Strom, also eine transparente Datenleitung. Die Zünde, da haben sie diese ganz viele kleine Kammern, in denen ist ein Gas. Und wenn da Strom reinfließt, dann wird dieses Gas, also im Prinzip flüssig, kann man sagen, also wird zu Plasma und gibt UV-Strahlung ab. Und die wiederum regt dann am Frontglas, also dahinter an der Schicht Phosphore wieder an, dass sie Licht abgeben, abgestrahltes sichtbares Licht. Also das sind solche phosphorizierenden Stoffe, die UV-Licht umwandeln in sichtbares Licht. Ja?
Wird diese UV-Strahlung, reicht die dann praktisch den Zuseher?
Nein, das wird gefiltert. Also Sie haben eine Schutzschicht. Aber Sie haben, ich glaube, die strahlen auch im Röntgenbereich, strahlen die was ab, aber das sind also derartig geringe Mengen, die da noch rauskommen, das ist nicht gesundheitsschädlich. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber grundsätzlich haben Sie tatsächlich eine höhere Strahlenbelastung als bei LCDs.
Okay, und die ist wahrscheinlich immer noch viel geringer als die von den alten
Kathoden. Ja, Kathodenstrahlen, da wurde ja auch mächtig gestrahlt. Aber was Sie hier natürlich haben, also die Kathodenstrahlen hatten dann auch eigentlich keine UV-Strahlung, die haben diese Elektronen und dann gaben diese Phosphore halt Licht ab. Also hier haben Sie eine UV-Strahlung, die wird umgewandelt von den Phosphoren in sichtbares Licht. Also zum Teil zumindest. Interessanterweise war Plasmafernsehen sind einerseits eben blickwinkelunabhängiger, sind technisch ungefähr gleich, also von den anderen Daten ungefähr gleichwertig wie LCD-Bildschirme, aber insgesamt, glaube ich, noch ein bisschen teurer und werden auch nur ab einer gewissen Größe angeboten, sodass es also im Markt keine so große Rolle mehr spielt. Also viele Hersteller haben das inzwischen auch wieder aufgehört.
Das war doch eigentlich von der Bildqualität war, dass die höherwertig.
Ja, aber LCD haben wir gut aufgeholt. Also was ich gezeigt habe, es sind nicht mehr diese 90 Grad LCD, diese Twisted Pneumatic. Es gibt inzwischen andere LCDs, die von der Bildqualität besser geworden sind. Und Plasma selber wird nicht mehr besser. Also Plasma ist interessanterweise auch viel älter. Also Plasma gibt es seit den 60er Jahren. Da gab es schon die ersten Plasma, also nicht Buntfernseher, aber die Plasma-Displays. Aber Plasma selber, also ich denke mal, LCD setzt sich langfristig durch, weil immer, also es werden so viele Displays gebraucht, dadurch wird die Fertigung billiger. Also die bauen einfach Fabriken, die LCDs in großen Mengen herstellen, auch für kleine, für Displays von Handys oder von eben Tablets, also dass man die billiger produzieren kann und dadurch gewinnen sie natürlich mehr Kunden. So, hier sehen Sie nochmal, nicht? Lochmasken, Kathodenstrahl, Cathode Ray Tube, das sind diese runden Lochmasken. Es gab auch von Sony diese Triniton, das waren Streifen. Dann gibt es LCDs, das sind eher solche Rechtecke. Dann gibt es OLEDs, da kommen wir gleich noch zu. OLED-Pentiles sind also wieder eine andere Form, wie man Pixel zusammensetzen kann. Also OLEDs sind organische Light Emitting Diodes. Also organisch heißt nicht, dass sie irgendwie lebendiges Gewebe sind, sondern sind einfach bestimmte Kohlenstoffverbindungen. Der große Vorteil von OLEDs ist, das sind Aktivstrahler. Also es sind keineswegs, dass sie irgendwie Licht haben und davor machen sie so eine Maske auf, die Licht abhält, sondern sie haben hier wirklich kleine LEDs, die Licht abstrahlen. Und das wäre auch, das könnte man sagen, wäre wirklich ein LED-Bildschirm, aber es wird halt so nicht vermarktet, das heißt halt OLED. Wird eingesetzt eben in Handys, also es geht noch nicht besonders groß. Handys, es gibt viele Handys mit Display oder so, ein Android-Smartphone, die haben OLED-Displays. Und was besonders interessant ist und auch sehr vielversprechend, ist die Biegsamkeit. Also es ist nicht beliebig biegsam, aber es ist auf jeden Fall ein flexibler Display, was es natürlich auch als Kandidat für E-Paper interessant macht. Nur es braucht Strom, also E-Paper selber ist ja passiv beleuchtet, indem sie so kleine Kügelchen ausrichten, die Licht reflektieren. OLEDs sind Aktivstrahler, was es wieder zur Ermüdung der Augen führt. Also wenn Sie da drauf gucken. Aber OLEDs selber sind durchaus interessant, relativ preiswert in der Herstellung, aber noch nicht so richtig groß in der Produktion. Also man kann nicht sehr große Flächen mit OLEDs beleuchten oder mit OLEDs aufbauen. Aber auf jeden Fall ist das noch so auf dem Markt, glaube ich, noch eher im Anstieg. Also Plasma ist, glaube ich, gerade so im Abstieg und OLEDs sind eher im Anstieg, weil man damit Strukturen realisieren kann, die es so mit den TFT-Monitoren nicht geht. So, und das New Kid on the Block ist Laser. Mit Laser kann man, also Laser kennt man so aus diesen Lichtshows, aber da ist es ja doch sehr rudimentär. Wenn Sie dreifarbige Laser haben, können Sie natürlich, das ist der Vorteil, also können Sie ziemlich gute, sehen Sie ja hier, Spektralfarben verwenden. Also diese, äußern dieses Laser-PTV, das Gamut ist ja noch einen ganzen Zacken größer und das wäre vielleicht für dieses Ultra-HDTV auch dann wirklich gebraucht. Also es gäbe wirklich eine Technik, mit der man das UHDTV-Gamut auch umsetzen kann. Es gibt auch schon Geräte, aber das Ganze ist noch enorm teuer. Aber vielleicht ist das ja die Zukunft. Und wie immer, man weiß es ja nicht, was die Zukunft ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Technik, die aus dem, Sie sehen den sRGB, also BT709 und sRGB, das ist so der in der Mitte. Und da sieht man irgendwie schon, da ist einiges noch zu holen. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man das rausholen kann.
Funktioniert das dann? Ist das ein flächiger Laserstrahl oder ist das wie damals die Kathoden?
Nee, ist kein flächiger, das läuft so punktabtasten. Das läuft wirklich wie diese Lichtshow in den Discos, also wo sie auf Nebel dann irgendwie, im Prinzip ähnlich wie diese Kathodenstrahl, also sie müssen das ablenken, das läuft über Spiegel. Die lenken das ab, also man bewegt nicht etwa den Lichtemitter, sondern halt die Reflexion und dann wird das immer mal ein- und ausgeschaltet.
Das ist nicht unglaublich. Wenn Sie jetzt sagen Spiegel, das ist doch dann mechanische...
Ja, da werden Sie noch sehen bei den Beamern, da kommen wir noch drauf. Achso, ich habe jetzt hier den Farbfilm. Also Farbfilm wäre ja so ein bisschen bei der Projektionstechnik. Also dieser Beamer läuft auch mit Spiegeln. Das zeige ich Ihnen gleich. Der Farbfilm selber, da muss ich jetzt so ein bisschen drüber rudeln, weil ich ja eigentlich noch was kalibrieren wollte oder was profilieren heute. Ich habe ja extra so einen Spider mitgebracht und die Zeit rennt ja schon wieder davon. Also Film, vielleicht so ein paar Sätze zu Film, gibt es in unglaublich vielen Formaten. Es gibt keinen Formatstandard. Also natürlich hat sich so 35 mm irgendwie durchgesetzt als weit verbreitet, aber jedes Kino und jeder Film mag sein eigenes Format mitbringen. Also man braucht halt entsprechende Kameras, die das transportieren. Was so ein bisschen natürlich dafür sorgt, dass wir immer mit so vielen Bildformaten kämpfen. Und 16 zu 9 ist halt nur eines von vielen. Aber es ist nicht so, dass 16 zu 10 ist Kinofilm, ganz und gar nicht. Also es gibt ganz verschiedene Arten, wie man Kino irgendwie gestalten kann. Was dann immer zu diesen Balken oben, unten, links, rechts führt. Eine andere Variante ist die anamorphe Kompression. Also dass sie breit, wie ein CinemaScope, dass sie also Breitkino auf den Schmalfilm bringen wollen oder auf eine schmale Kamera, indem sie es durch spezielle Linsen aufnehmen. sie leider irgendwie invertiert, das Bild, aufnehmen und auf einen schmaleren Film pressen. Und wenn sie das dann nicht wieder entsprechend entzerren, dann haben sie halt also eine sehr schlanke Marilyn Monroe. Und wenn sie es aber durch den richtigen Projektor schicken, können sie mehr Bildinformationen auf einem schmaleren Film unterbringen. Und je nachdem, wie sie diese anamorphe Kompression einstellen, können sie mit dem gleichen Filmmaterial unterschiedliche Bildbreiten erreichen. Und das macht es so schwierig. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Projektoren identische Linsen haben wie die Kameras, mit denen sie das aufnehmen. So, dann haben sie hier diese IMAX oder verschiedene Negativformate, 35 mm, 70 mm oder 70 mal 70 mm. Eben, das ist so die, im Grunde genommen kann man sagen, dass das IMAX rauskam und so richtig zeigte Kino, also das analoge Kino nochmal, was es so alles können konnte. Wenn man es nur ließe und danach kann man sagen, ist eigentlich der Celluloid-Film ja eigentlich, es gibt keinen Grund mehr heute Celluloid zu benutzen. Also wie es auch keinen Grund gibt, Schallplatten zu hören, das machen noch Menschen, weil sie es irgendwie nett finden oder weil sie diesen speziellen Flair des Materials schätzen, aber das kann man alles emulieren. Also hier ist das Cinerama, drei synchrone Kameras mit 26 Bildern pro Sekunde mit 5+2 Kanalton, die auf einem eigenen Magnetfilm aufgenommen wurde. Also das war nochmal so das große Abschlussfestival. Und dann haben einfach die digitalen erstmal die Wiedergaben, aber inzwischen ja auch die Aufnahmen übernommen. Also hier sehen Sie von Sony die F65, vom Gammut nur. Das wäre doch so ein Argument zu sagen, ja, ist ja schön, aber mit Film sieht man einfach, kann man viel mehr Farben aufnehmen. Aus hier sehen Sie der normale Printfilm, das rote Gammut. Digital Cinema ist so dieses blaue, das war mal so eine Norm und dieses 709 ist wieder dieses sRGB. Und F65 und F55, das sind halt Digitalkameras, die mit einem Sample Grid von 8K oder 4K auskommen und die haben einfach auch ein größeres Gamut. Also die nehmen auch mehr von dem Licht auf als Filmreproduktion, jetzt nicht als vielleicht jeder Film, aber wenn sie Film drucken und ja dann hinterher auch, die müssen es ja durch die Kinohäuser schicken. Also es gibt auch aus Sicht der Farbauflösung keinen Grund mehr auf den analogen Film zu setzen. So viel dazu. Dann zu Projektoren. Als anderes Wiedergabe, also Projektoren, die ja eigentlich ursprünglich gedacht waren, einen Film wiederzugeben, sehen Sie hier ein Bild von Athanasius Kircher aus dem Ars Magna, eigentlich nicht Magna, von 1671. Hier sehen Sie auch, dass Athanasius Kircher ein vielbeschäftigter Jesuitenpater war, der sich sehr interessiert hat für die Technik seiner Zeit, also so eine Laterna Magica. Aber sie nicht so ganz verstanden hat. Also ihr setzt hier das Objektiv hinter die Lichtquelle und danach eigentlich erst den Film. Optisch kann das nicht funktionieren. Also normalerweise belichtet man erst das Dia und danach bündelt man das Licht und nicht umgekehrt. Aber ist egal, also er hat das halt irgendwo gelesen, gehört und vielleicht auch gesehen und hat das dann aufgezeichnet, aber der hat so viel geschrieben, dass er sich dann so mit den Details dann doch nicht beschäftigen konnte. Seit dieser Zeit kann man also nicht, aber Projektoren sind schon länger, aber diese Laterna Magica, das ist so eine Form eigentlich der Bilddarstellung, die waren ursprünglich gemalt und dann im 19. Jahrhundert geht es dazu über, dass man die ja auch aufzeichnen kann und es kommt zur Erfindung des Kinos Ende des 19. Jahrhunderts mit den entsprechenden Projektoren und das sind im Grunde genommen einfach Lampen, recht starke Lampen, die halt den Film belichten und der wird dann durch die Optik auf die Leinwand projiziert. Aber die Farbwiedergabe hängt im Wesentlichen davon ab, was der Film aufzeichnet an Farben. Also der Gamut des Films ist da entscheidend. Im Vergleich zu digitalen Projektoren, die ja sehr stark davon abhängen, was dort für Rot, Grün und Blau Elemente eingebaut sind. So, das sind die also Projektoren, die ersten sind analoge Kathodenstrahlprojektionen. Also das ist, läuft so wie ein Fernseher, nur dass man nicht auf eine phosphorisierte Scheibe trifft, sondern man haut aus einem roten, grünen und blauen Licht eigentlich Kathodenstrahlen auf die Leinwand. Die sind sehr beliebt lange Zeit gewesen, die gibt es immer noch. Also sie haben gute Schwarzwerte, gute Kontraste, einfach weil sie eben mal zur Zeit kein Licht senden können, also können wir sagen, ich sende gar nichts und haben insgesamt eine sehr gute Helligkeit, können sie erreichen. Die halten sehr lange, aber insgesamt sind sie nicht sehr hell, Also im Vergleich zu anderen Projektoren ist die Gesamthelligkeit nicht so gering. Also es geht wirklich nur für Kinos oder ganz abgedunkelte Räume, nicht so für das Wohnzimmer bei oder hier für so Projektionen von Präsentationsfolien. Und sind unglaublich teuer, einfach weil sie so viel, also sehr aufwendig produziert werden. Und dadurch, dass sie drei Strahler haben und drei Optiken, kosten sie entsprechend viel und sind entsprechend schwer. Also die gibt es noch, aber ich glaube, die werden gar nicht mehr hergestellt, die gibt es noch gebraucht, aber sind eigentlich nur noch Sammlerstücke. Dann gibt es ähnlich wie bei den LCD-Bildschirmen sogenannte transmissive digitale LCD-Projektionen. Also man hat eine Lampe, man hat eine Linse, dann hat man so einen Farbfilter und schickt dann, hat eine Projektorlinse. Also es funktioniert ähnlich wie der Farbfernseher. Und Sie müssen halt dieses Liquid Crystal Display, das läuft auch wie beim Fernseher, das müssen Sie halt ein- und ausschalten. Also müssen dafür sorgen, dass das irgendwie dunkel geschaltet wird oder nicht. Also Sie brauchen nur eine entsprechend hellere Lampe. Das funktioniert aber nicht sehr gut. Also es ist irgendwie, es ist zu matt. Die Farbbrillanz ist nicht sehr gut. Was auch vielleicht daran liegt, dass dieses Liquid Crystal Display sich um alle Farben gleichzeitig kümmern muss und die wiederum dann sich sozusagen überlagern und man nicht ein klares Grün haben kann, weil immer so das Blau und das Rot der Nachbar-Displays da irgendwie reinsuppt. Was inzwischen üblich ist bei LCD, also transmissive LCD-Projektion, die aber auch inzwischen auf dem absteigenden Ast ist, ist die sogenannte 3-LCD-Technik mit dichroitischen Spiegeln. Ein dichroitischer Spiegel sehen Sie dort, der lässt bestimmte Bereiche des Spektrums durch, also insbesondere Blau oder Gelb oder Grün, und den Rest spiegelt er, was ganz clever ist. Also die muss man jetzt geeignet hintereinander hängen, das sehen Sie auf dem Diagramm unten und links sehen Sie, dass tatsächlich so ein Projektor auch so gebaut wird. Also Sie haben die Lichtquelle, die wird über einen Spiegel auf den ersten Filterspiegel gesetzt und der lässt das Blaue durch und spiegelt das Gelbe. Das Blaue wird über einen neuen Spiegel sozusagen in die Summe gemischt. Das Gelbe geht auf einen weiteren dichroitischen Spiegel und wird aufgespalten in Rot und Grün. Gelb ist ja eine Mischung aus Rot und Grün. Und das Grüne geht in die Summe und das Rote wird weitergeleitet und geht dann dort in die Summe. Also so können Sie, wenn Sie diese Spiegel entsprechend oder die Kondensatoren davor entsprechend ein- und ausschalten, können Sie halt sagen, also auch hier wieder, das Licht soll an dieser Stelle halt ein bisschen roter und ein bisschen grüner oder ein bisschen blauer sein. Und das mischen Sie dann entsprechend zusammen. Das läuft über Transmission, also das Licht strahlt durch diese LCDs durch. Das sehen Sie dann ganz vorne, sind die LCDs, die das entsprechend dann blockieren oder nicht blockieren, den entsprechenden Bildpunkt. Also Sie haben für das Bild den Rot-Grün-Blau-Anteil, der wird da durch diese drei Spiegel gesetzt und dann haben Sie drei LCDs, die sagen, für mein Pixel gibt es viel Rot, für mein Pixel gibt es wenig Blau und das wird dann durch das Prisma in der Summe rausgeschickt. Und Sie sehen also den Strahlengang, kann man in den Projektor relativ sauber nachvollziehen. Das ist, können Sie sich auf der Website, die habe ich jetzt gar nicht angegeben, aber auf der Website können Sie sich das dann auch einen kleinen Film anschauen, wie das aussieht. Also transmissiv digital, dann gibt es reflexive digital LCD-Projektionen. Es funktioniert auch über so einen merkwürdigen Strahlengang, aber hier wird das Licht polarisiert, Coverglass und dann im Prinzip von den LCD, also von dieser Oberfläche reflektiert. Liquid Crystal on Silicon heißt das Verfahren, LCOS, was glaube ich auch nicht mehr so weit verbreitet ist. Also es gab mal die Idee, dass man es eben nicht durchscheinen lässt, sondern reflektieren lässt. Inzwischen hat man es aber durch diese Digital Micro Mirror Devices abgelöst und ich behaupte auch, dieser Beamer arbeitet damit, also sehr viele Beamer arbeiten auf dem Verfahren inzwischen. Und da kommt, das sind diese Minispiegel, also die sind wirklich so klein, dass sie bis zu 4000 mal 2000 Pixel Auflösung, also solche Chips haben. Und jeder dieser Spiegel wird individuell angesteuert und kippt. Der kann kippen, bis zu 5000 Kippvorgänge pro Sekunde kriegt man damit hin. So, und da gibt es wiederum zwei Verfahren. Es gibt das ein Mono-Chip-Technik, also wir haben nur einen so einen Chip. Und dann kommt das, was das frühe Fernsehen hatte. Sie haben ein rotierendes Rad, also Sie haben eine Lichtquelle, dann haben Sie wieder den Kondensator in der Optik. Dann flitzt das durch so eine Linse Also mal wird das, ne, dieser Farbfilter, erstmal durch den Farbfilter, und der ist entweder rot, grün oder blau. So, und dahinter wird es dann auf diesen DMD-Spiegel-Chip geleitet. Und der sagt jetzt wieder für jeden Pixel, okay, ich bin gerade im Rotanteil, dann stelle ich mich so ein. Jetzt kommt als nächstes der Grünanteil, dann stelle ich mich so ein, und danach der Blauanteil. Und jeder dieser Spiegel wird dann individuell eingestellt. Und eben das irgendwie 3x60 oder 3x30, 90 Mal pro Sekunde. Kein Problem für Spiegel, die 5000 Mal pro Sekunde schwenken können. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, absurd, kann nicht klappen. Aber doch, nein, Texas Instruments hat das patentiert und sogar so gut ausgebaut, dass inzwischen die meisten Kinoprojektoren so laufen, aber nicht auf der Monochip-Technik. Das Problem bei der Monochip-Technik, das sehen Sie im rechten Bild, das können Sie an manchen Beamern auch an der Uni sehen. Also wenn Sie die Finger spreizen und irgendwie da so ein bisschen hin und her wackeln oder mit den Augen schnell das bewegen, dann sehen Sie so farbige Ränder. Was daran liegt, dass Ihre Augen sich immer noch schneller bewegen, als dieses Farbrad sich dreht, sodass Sie halt zum Teil, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann nur das Grüne, nur das Rote, nur das Blaue sehen. Das interessanterweise auch bei Schwarz-Weiß-Filmen. Also das fand ich mal sehr störend, dass der H26 am Campus, der hat so einen Projektor. Und wenn man dann einen Schwarz-Weiß-Film zeigt und gerade an den Kontrastkanten oder bei schnellen Bewegungen, kann es dann schon mal vorkommen, dass solche Regenbogenschleier sich durch das Bild ziehen. Also da erkennen Sie sofort, Sie haben es mit einem Monochip, wahrscheinlich DMD, Projektor zu tun. Aber Sie können das natürlich auch mit einer Dreichip-Technik machen, wieder über diese entsprechenden halbdurchlässigen Spiegel und entsprechend drei DMD-Chips, die halt nur den Rot, nur den Grün, nur den Blauanteil entsprechend verarbeiten, das wieder durch ein Prisma zusammengesetzt wird. Und das ist so ein bisschen Stand der Technik gerade, also dessen, was man im Consumer-Bereich auch findet, aber auch im Kinobereich. Reflexive digitale Projektion mit 3-Chip-Technik auf DLP, also Digital Light Processing. Also das, dieses DLP, aber das ist der Name, Produktname für die Technik mit diesen Digital Micro Mirror Devices, also mit diesen DMD-Chips. Das ist das, was wir heutzutage haben. Was gerade im Aufstreben ist, sind LED-Projektoren. Aber auch hier sehen Sie, da gibt es zwei Varianten. Das eine ist wieder, die Light Source ist halt eine normale LED. Das ist ähnlich wie bei den Fernsehern. Der heißt nur LED, weil halt das Licht eine LED ist. Aber die wird wieder durch diesen Colorfilter geschickt und durch diesen DMD. Die andere Variante, die kommen mag oder auch nicht, das hängt so ein bisschen vom Preis ab, ist halt mit sehr hellen LEDs wirklich rot, grün und blau zu scheinen. Also dass ein Pixel wirklich drei Lichtquellen hat. Und das können ja auch die Laser sein, aber es können auch LEDs sein. Und damit können Sie dann natürlich relativ gut einstellen für jeden Bildpunkt, wie hell es ist. Es muss nicht mehr durch irgendwelche Colorfilter laufen.
Das würde dann über eine Farbmischung funktionieren.
Genau, so eine rein additive Farbmischung wäre das. Aber Problem ist, die LEDs sind nicht hell genug. Also LEDs, damit kriegen Sie 1000 Ansilumen hin, aber so richtig, also für den Projekt, das geht so für Kurzdistanzprojektoren. Es soll in diese Richtung gehen, was Handys können. Inzwischen gibt es ja Handys, die Projektoren haben, dass sie so auf 1 Meter Entfernung ihre Fotos zeigen können. Und dafür überlegt man sich halt, ob man solche Techniken nimmt. Das ist auch so das Nächste, dass sie halt, ja, gerade so eine, entweder so eine Präsentation, da müssen sie nicht, haben sie einen Beamer da, sondern sie haben ihr Handy oder eben für die Urlaubsfotos, die können sie zeigen. Und da ist natürlich noch Room for Improvement, dass man da ein besseres Gamut und bessere Helligkeit, besseren Kontrastumfang, also diese ganzen Qualitätsmerkmale will man dann halt dort unterbringen. Oder für so Augmented Reality, habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, also dass Sie in die Welt gehen und Sie gucken sich ein Produkt an und dann projiziert er auf Ihre Hand, okay, also das wird so und so bewertet. Das ist so Augmented Reality at its best. Also vielleicht kommt aber auch Google Glasses, sonst projiziert es eben auf Ihre Netzhaut. Also das ist nicht so, oder eben auf dieses Glas. Es ist nicht so ganz klar, wo wir die Informationen herkriegen, mit denen wir die Welt anreichern, aber der Wunsch ist da. Die Technik wird gerade beforscht und in wenigen Jahren, es gibt auch schon die ersten prototypischen Produkte und in wenigen Jahren ist es soweit. Das kann ein tragbarer Projektor sein, das kann eben so eine tragbare Kontaktlinse sein. Was es ist, weiß man nicht. Aber irgendeins von diesen Dingern wird kommen. Das ist so ein bisschen wie bei der Erfindung des Fernsehens. Es gibt einen gesellschaftlichen Wunsch, es gibt auch Bereitschaft dafür Geld zu bezahlen, es gibt eine gewisse Langeweile mit dem, was es gibt. Also hofft man, es muss mal was Neues kommen und dann wird alles gut. Und das führt zu erhöhten Forschungsbemühungen und einer von denen wird gewinnen. Wir wissen halt nur noch nicht, wer. So, hier sehen Sie die drei Verfahren mit auch bestimmten Vor- und Nachteilen. Also Liquid Crystal Display Durchsichtprojektion hat den Nachteil, dass man relativ gut diese Gitter sieht. Irgendwo muss ja die Ansteuerelektronik ja auch untergebracht werden. Im Gegensatz zu dem DLP reflektierenden Verfahren, also mit diesen FTM immer, mit diesen Mikrospiegeln oder Liquid Crystal on Silicon, also reflektierendes LCD-Verfahren, das ist so eine andere Variante. Die haben immerhin 93% Fill-Faktor, also ist die Frage, wie viel der Fläche wird gefüllt und wie viel dieser Fläche bleibt eben schwarz. Und da sehen Sie LCD, der klassische LCD-Durchsichtprojektor ist eigentlich der schlechteste von denen. Und ob dieses Liquid Crystal on Silicon, also ob sich das durchsicht, wird man sehen, zumindest der Fill-Faktor besser als bei den reflektierenden Mikrospiegeln, die allerdings verhältnismäßig preiswert sind in der Herstellung. So, und dann zukünftige Projektionen, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, also Retina-Displays, dass man direkt über entweder auf dem Tisch setzt man so ein Ding hin, das weiß, wo ihr Auge ist und schießt dann mit kleinen Lasern, zack, mal kurz in ihre Netzhaut, sodass sie halt das Gefühl haben, sie sehen ein Bild oder sie haben wirklich so eine Brille auf. Ich sehe schon die Falschjustierungseinstellungen und die Versicherungsfälle. Aber
ich habe einen Deal, wenn man mal schnell unterbrechen möchte, zu schauen und dann
genau,
also, mal gerade aus dem Fenster schauen und sieht das Bild trotzdem an.
Irgendwo, also da ist einiges, was uns wahrscheinlich, also wenn das kommt, das ist überhaupt nicht klar, ob das kommt, aber es ist auf jeden Fall eine Variante, wie man ja, im Prinzip überhaupt keine riesen Displays mehr braucht und trotzdem die gesamte Netzhaut bespielt und das Problem, was man im Kino hat, dass man eben links und rechts und oben unten immer noch was sieht, was nicht zum Film gehört, weswegen man diesen Raum ja massiv abdunkeln muss, das entfällt dann einfach, wenn ich die ganze Netzhaut bestrahlen kann, auch die Bereiche, die unscharf sind. Also es hat auf jeden Fall, also es gibt einem noch so ein paar Ideen, vielleicht geht man auch immer direkt auf den Sehnerv, dann kann man sich diese Retina sparen. Also wer weiß, was uns da noch erwartet.